Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Herrn Professor Dr. Jan Schellenbach. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
Ja, schönen guten Tag und danke für die Einladung erstmal. Ja, zur Kurzvorstellung. Ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Mikroökonomik an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Da bin ich seit 2014 und vorher war ich in Freiburg am Walter-Eucken-Institut und an den Unis Heidelberg und Marburg und habe promoviert 2003 in St. Gallen in der Schweiz. Und meine Forschungsschwerpunkte sind einerseits im Bereich der Finanzpolitik, der Verhaltensökonomik, auch der verhaltensökonomischen Theorie der Politik. Und ja, das sind so die Schwerpunkte, in denen ich unterwegs bin.
Dann wird es jetzt nächste Dreiviertelstunde ein bisschen um die Rolle des Staates gehen und für die Nicht-Ökonomen hier im Podcast. Das Walter-Eucken-Institut ist auch immer noch so ein bisschen der Think Tank zur sozialen Marktwirtschaft, aber eben auch mit einer sehr klaren ordoliberalen Ausrichtung. Das heißt also, die Rolle des Staates wird eher kritisch gesehen. Kann man das so sagen?
Ja, es ist, man kann das so sagen, in der ja, etwas vereinfachten öffentlichen Diskussion. Das ist aber eigentlich ein bisschen komplizierter, weil die ordnungsökonomische Denktradition eigentlich durchaus eine wichtige Rolle für den Staat sieht. Und zwar als diejenige Instanz, die die Rahmenbedingungen einer Marktwirtschaft setzen und durchsetzen sollte. Und die vor allen Dingen dafür sorgen sollte, dass keine Marktmacht entsteht, dass also Wettbewerb auf den Märkten erhalten bleibt, und die natürlich auch andere Aufgaben hat, die öffentliche Güter bereitstellen muss und solche Dinge. Also das sind alles Aufgaben des Staates, auch aus ordoliberaler Sicht. Und das unterscheidet diese ordoliberale Perspektive ein bisschen von dem alten laissez-faire Liberalismus, den es vorher gab. Also, ich weiß nicht, wie weit wir da ins Detail gehen wollen, aber
Wir sind hier nicht frei, wir sind hier nicht bei Anne Will, im Podcast. Aber laissez-faire bedeutet ja im Prinzip, lass es laufen.
genau.
Ordoliberal war eine Schule, die dann schon die Rolle des Staates sah, auch gerade nach den wirtschaftlich ja schwierigen Lagen, aber auch ein bisschen nach dem Ergebnis 33 bis 45 in Deutschland mit Auswirkungen auf die ganze Welt. Die dann eine andere Rolle des Staates definierte. Davor, lieber laissez-faire, war wirklich der Manchester-Kapitalismus, wo es komplett frei war.
Ja, also
Kann man das so?
man hat natürlich nie in der Realität tatsächlich so ein komplettes Laissez-faire-System. Der Staat hat in der Realität immer eine Rolle gespielt, aber
Man hatte aber auch, man hatte übrigens aber auch in der Planwirtschaft immer Märkte. Also
klar.
das gab es in der DDR, es gab es in Russland, es gibt da sehr schöne Dokumentationen zu. Vielleicht finde ich
Da
die.
gab's überall Schwarzmärkte, ja, das stimmt. Nee.
Nur, wenn wir jetzt so, wir nehmen dieses Interview am 20.05. auf und man hört viel, das ist natürlich eine Verkürzung, aber man hört viel das Ende des Neoliberalismus, weil eine Naturkatastrophe hereinbrach, die Staaten waren in Verantwortung, teilweise haben sie es sehr gut gemacht. In Deutschland wird es jedenfalls eine sehr gute Rolle zugeschrieben in der ersten Phase der Pandemie. Sehen wir jetzt, könnte da eine Machtverlagerung kommen, dass also praktisch wir zurück in die 60er, 70er, 80er, ja, 70er Jahre gehen, wo der Staat eine starke Rolle zugeschrieben wird und der Neoliberalismus, also die Freiräume, das in Deutschland ja hauptsächlich auch gemündet ist in die Agendapolitik. Haben wir da eine Trendwende, weil der Staat in der Pandemie das war, auf den wir uns verlassen konnten? Die Märkte haben dann in dem Sinne nicht funktioniert. Wir haben nicht so schnell Reinigungsmittel, Hygienemittel für die Intensivstationen bekommen, wie es wünschenswert gewesen wäre.
Ja, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Also erstmal vielleicht unterscheiden zwischen könnte es passieren und sollte es passieren. Also ich glaube durchaus, dass es passieren könnte, dass wir jetzt wieder eine größere Rolle des Staates in den nächsten Jahren erstmal sehen. Weil tatsächlich vielleicht viele Leute glauben, dass der Staat als Problemlöser jetzt ganz gut funktioniert hat in der Pandemie. Die Frage ist, ob das auch so sein sollte, ob das auch sinnvoll ist, dass das so passiert. Und ich glaube, man muss mit dem Feststellen von Marktversagenstatbeständen während der Pandemie relativ vorsichtig sein. Also es gab ja zum Beispiel das Problem, dass durch die Pandemie, dass aufgrund der Pandemie einfach eben jetzt sehr viele wirtschaftliche oder einiges an wirtschaftlicher Tätigkeit einfach nicht mehr stattfinden konnte. Und das hat natürlich für einen Konjunktureinbruch gesorgt. Da ist ein ganzer Dienstleistungsbereich im Inland fast komplett weggebrochen. Und dann hat man natürlich eine Situation, wo es für sowas keine privaten Versicherungen gibt. Man kann sich nicht gegen Einkommensausfälle in einer Pandemie wirklich gut versichern, auf dem privaten Versicherungsmarkt. Und dann muss natürlich der Staat da einsteigen und beispielsweise mit Unterstützungszahlungen den Sektoren helfen, den Branchen helfen, die da jetzt besonders stark betroffen sind. Das ist ja auch passiert, gerade im letzten Jahr. Also das ist einfach eine Rolle, die der Staat dann hat, sozusagen als Versicherer der letzten Instanz dann aufzutreten und gegen solche Risiken, gegen die sich einfach kein Mensch privat versichern kann, dann eine Versicherungsfunktion in solchen schwerwiegenden Krisen zu übernehmen. Das ist auch eine sinnvolle Rolle, die der Staat dann spielen sollte. So Marktversagenstatbestände, die man manchmal so sich erzählt, wie das Versorgung nicht richtig geklappt hat, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Also eigentlich haben die globalen Lieferketten ja auch in dieser Pandemie richtig gut funktioniert, erstaunlich gut funktioniert. Also wenn Sie mal dran denken, so im März 2020, vor etwas mehr als einem Jahr, als es so richtig losging, als dann hier die Hamsterkäufe losgingen und das Klopapier mal für kurze Zeit knapp war und solche Dinge. Da hat der Markt extrem schnell reagiert und es gab keine dauerhaften Güterknappheiten, mit denen wir zu kämpfen hätten. Und das, obwohl wir in einer Pandemie waren, in der eigentlich auch einiges an Produktion in manchen Ländern runtergefahren war, in der die globalen Lieferketten eigentlich eher gestört waren. Und trotzdem hat dieser Markt weltweit immer noch gut funktioniert und es hat keine ernsthaften Versorgungsengpässe gegeben. Natürlich gab es eben solche Dinge wie, dass am Anfang dann in Krankenhäusern und bei Ärzten auch Masken knapp waren, dass vielleicht Desinfektionsmittel erstmal ein bisschen knapp war. Aber auch diese Engpässe sind sehr schnell verschwunden. Und vor allen Dingen muss man da auch wieder sehen, für den Gesundheitssektor Vorräte für Katastrophenfälle anzulegen, ist eigentlich eine klassisch staatliche Aufgabe. Und wenn man da am Anfang der Pandemie feststellt, dass der Staat die Lager leer gelassen hat und der Staat dann plötzlich feststellt, oh, ich muss ja jetzt ganz schnell Masken und Desinfektionsmittel besorgen, die ich nicht auf Vorrat hatte, obwohl das meine Aufgabe gewesen wäre, dann ist das eigentlich viel eher ein Staatsversagen als ein Marktversagen, das wir da gesehen haben.
Aber auf der anderen Seite hat es Engpässe gegeben und wir haben einfach auch sehr schmerzhaft gespürt, dass wir im Prinzip ja sehr einseitig globalisiert sind. Globalisiert ist das falsche Wort. Wir sind eigentlich von vom Perlflussdelta in China, also noch nicht mal das gesamte chinesische Reich, sondern wirklich nur das Perlflussdelta, abhängig, was solche Güter angeht. Das ist schon eine starke Fokussierung auf ein einseitiges Gut, es ist marktwirtschaftlich gesteuert, das wird am günstigsten produziert und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz haben wir eigentlich weltweit dadurch eine riesige Abhängigkeit gemerkt am Anfang der Pandemie.
Es gab diese Abhängigkeit, aber es ist ja erstmal auch eine beidseitige Abhängigkeit. Also die Lieferanten, deren Güter wir kaufen, die sind ja in dem Sinne auch von uns abhängig, dass ihre Einkommen von uns abhängen. Das heißt, es ist nicht eine einseitige Abhängigkeit, dass man einfach sagen könnte, wir sind von den Chinesen abhängig und von denen erpressbar oder sowas, sondern es ist eine beidseitige Abhängigkeit. Die chinesischen Einkommen, die hängen auch davon ab, dass unsere Nachfrage da ist. Und deswegen ist das kein so einseitiges Verhältnis, dass man irgendwie politisch abhängig wäre, erpressbar wäre oder sowas. Das kann man so auch nicht sagen, sondern ist eben eine beidseitige Verflechtung, die wir da haben. Und natürlich kann man jetzt vielleicht kritisieren, dass man da einige Lieferketten vielleicht zu einseitig auf einzelne Lieferanten ausgerichtet hat. Und da hat man sicherlich auch in manchen Branchen inzwischen die Lehre draus gezogen, dass man seine Zulieferer ein bisschen diversifiziert hat und eben nicht mehr nur von einem Zulieferer aus China bestellt, sondern eben auch andere Wettbewerber sich mit reingenommen hat in die Lieferketten. Und das ist vielleicht auch eine vernünftige Reaktion, die jetzt auch eben in der Privatwirtschaft die Lehre daraus ist, eben eine stärkere Diversifizierung. Aber das ist halt letztendlich einfach nur nochmal eine Bestätigung der funktionierenden Globalisierung. Und wenn wir die Globalisierung zurückfahren würden, würde das ja bedeuten, dass wir jetzt anfangen würden, Produktion zunehmend ins Inland zurückzuholen. Und das machen wir ja nicht, sondern was wir stattdessen eher machen, ist, wie gesagt, Lieferketten diversifizieren, da ein bisschen mehr Robustheit reinbringen und dann funktioniert das auch ganz gut. Und nochmal, ich würde auch sagen, wir haben insgesamt keine wirklichen Versorgungsprobleme gehabt während dieser Pandemie. Also alles, was wir so konsumieren wollen, was wir auch an notwendigen Gütern brauchen, das haben wir während der ganzen Zeit bekommen, auch als wirklich die Produktion teilweise stark gestört waren, die Produktionsprozesse ganz am Anfang der Pandemie. Das hat alles auf unsere Versorgung keine so großen negativen Auswirkungen gehabt.
Diversifizierung nur für unsere Podcast-Hörer bedeutet eben, dass man mehrere Anbieter drin hat. Momentan ist das Szenario wahrscheinlich allgemein gesagt, dass man sehr günstig aus China kauft. Jetzt versucht man es ein bisschen robuster aufzustellen. Das heißt, man nimmt mehrere unterschiedliche Lieferanten, die auch verteilt in der Welt sind und auch unterschiedliche Risiken haben. Gut, aber wir müssen vielleicht, wenn wir es jetzt grundsätzlich mal machen und wir wollen ja hier auch etwas lernen, was ist denn jetzt konkret staatliche Aufgabe? Also Sie haben am Anfang gesagt, es hat Mängel gegeben, dass gewisse kritische Güter in der Pandemie gefehlt haben. Wenn man jetzt mal ein bisschen allgemeiner denken würde, vor allen Dingen ist es ja auch so ein Medienfeuerwerk, seit anderthalb Jahren wird über nichts anderes mehr berichtet. Aber klar hat Deutschland auch andere Risiken wie Sturmfluten und wie Klimawandel und so weiter. Das heißt, man bräuchte auch irgendwie mal einen Bestand an Sandsäcken oder Hubschrauberkapazitäten. Alles, was so ein Risikoprofil von Deutschland eben als Land in Mitteleuropa ausmacht. Welche staatliche Aufgabe hätte es denn da, Güter zu bevorraten? Was würde ein guter Staat machen, wenn er sich auf diese sehr plausiblen Risikoszenarien einließe?
Okay, also wenn wir uns mal erstmal vielleicht ganz allgemein, ganz vorne nochmal anfangen und fragen, was ist eigentlich eine staatliche Aufgabe? Dann gehört zu den staatlichen Aufgaben das Bereitstellen von sogenannten öffentlichen Gütern, weil das Güter sind, die aus verschiedenen technischen Gründen einfach vom Markt nicht bereitgestellt werden können. Also das sind Güter, wo es einfach keine zahlungskräftige Nachfrage auf dem Markt dafür gibt. Und deswegen gibt es auch keine privaten Anbieter, die das zu Marktpreisen anbieten können. Und so ein Gut ist beispielsweise auch Katastrophenschutz. Das ist einfach eine Absicherung gegen ein Risiko im Inland, dieser Katastrophenschutz, für den es normalerweise eben einfach keine private Nachfrage gibt. Da würde sich im Zweifelsfall einfach jeder auf den anderen verlassen. Also wenn es darum geht, jetzt irgendwie, nehmen wir das Beispiel, genug Sandsäcke für eine Stromflut an der Küste bereitzustellen, dann profitieren wir halt alle davon, wenn wir an der Küste wohnen, dass da ein Flutschutz bereitgestellt wird. Weil wir halt alle davon profitieren, hoffen wir darauf, dass unser Nachbar oder sonst irgendjemand das Geld bereitstellt, um das zu finanzieren, und wir selbst verhalten uns als Trittbrettfahrer, als Freifahrer und versuchen, unsere eigene Zahlungsbereitschaft zu verheimlichen. Und das machen alle so. Und weil das alle so machen, gibt es keine Marktnachfrage. Und dann gibt es auch kein Marktangebot dafür, für so ein Gut wie Katastrophenschutz. Und deswegen muss der Staat das machen, weil, wie gesagt, der Markt stellt das nicht bereit. So, das heißt, haben wir eine klassische staatliche Aufgabe beim Katastrophenschutz, muss der Staat erledigen. Und wenn man dann eben praktisch sieht, wie das durchgeführt wird, dann ist das sicherlich so, dass beispielsweise eben man schauen muss, wie ist das Risiko, dass es eine Stromflut gibt. Dann muss man eben genug Sandsäcke bereithalten und genug anderen Überflutungsschutz bereithalten, muss Dämme bauen und solche Dinge. Und wie gesagt, das ist alles eben eine staatliche Aufgabe und nichts, was Märkte typischerweise tun werden.
Okay. Ja, aber wir haben, also die Einnahmen sind nicht versicherbar gewesen oder nicht mehr versicherbar. Ich sprach ja auch mit Jenny Kornmacher über die Musikwirtschaft. Da hat es Versicherungen sogar noch im ersten Jahr der Pandemie gegeben. Die gibt es heute aber nicht mehr. Also Festivalbetreiber können sich nicht mehr versichern. Das sieht man ganz praktisch, den Effekt, den Sie da beschrieben haben. Die Privatwirtschaft hat doch am Anfang gezahlt und danach festgestellt, das wird unplanbar und dann gibt es keine Einnahmen mehr. Wenn wir uns jetzt aber die verschiedenen Gruppen angucken, die betroffen sind von der Pandemie, ganz klar sind es Bühnenkünstler wahrscheinlich am schwersten getroffen worden. Das ist am frühesten geschlossen, wird am spätesten geöffnet. Die Gastronomie hat Einbrüche. Wir haben jetzt also verschiedene Gruppen, die unterschiedlich stark getroffen sind. Wie sollte der Staat jetzt eigentlich darauf reagieren? Sollte er, ja, das Kurzarbeitergeld fließt noch, aber brauchen wir nochmal irgendwie einen Sonderfonds für die Kultur? Brauchen wir neue Maßnahmen in dem Bereich?
Das ist jetzt natürlich jetzt schon ein bisschen spät, weil wir jetzt ja langsam wieder über Öffnungen nachdenken und wahrscheinlich in Kürze es soweit ist, dass wieder einigermaßen auch Einkommen erwirtschaftet werden können. Also ich hoffe jedenfalls, dass es relativ bald soweit ist. Aber wenn man mal retrospektiv guckt, dann ist es tatsächlich so, dass eigentlich alle Selbstständigen relativ wenig aufgefangen wurden durch staatliche Hilfen. Also tatsächlich abhängig Beschäftigte haben vom Kurzarbeitergeld oft profitiert und das ist auch in Ordnung so. Bei den Selbstständigen war es dann am Anfang eben so, dass die direkt in Hartz IV und die Grundsicherung durchgereicht wurden. Und das ist dann schon ein Problem. Ich glaube, das hat wahrscheinlich auch letztendlich möglicherweise unerwünschte Langfristeffekte, weil sich vielleicht viele jetzt auch nach den Erfahrungen in der Krise denken, will ich eigentlich wirklich selbstständig bleiben oder jemand, der sich vorher überlegt hat, überlegt sich jetzt vielleicht nochmal, ob er selbstständig werden will. Also es kann schon sein, dass da so diese selbstständigen Kultur, die Unternehmerkultur einen gewissen Schaden genommen hat, weil einfach tatsächlich das Ausmaß der Hilfen doch sehr gering war für diese Gruppe. Und da hätte man sicherlich mehr tun können.
Daniel Stelter sagte das in diesem Podcast, es wäre eigentlich der Königsweg gewesen, aus Steuermitteln den Satz beim Kurzarbeitergeld wirklich auch auf Selbstständige zu zahlen. Also leg uns die Einnahmeüberschussrechnung der letzten 3 Jahre vor und davon kriegst du 63%. Wäre es das gewesen?
Genau, das haben tatsächlich einzelne europäische Länder auch gemacht. Also skandinavische Länder, Norwegen beispielsweise, hat das gemacht, dass sie eben geschaut haben, einen Einkommensnachweis verlangt haben, Einkommensteuererklärung beispielsweise der letzten Jahre und dann einfach einen bestimmten Prozentbetrag, das waren je nach Land, konnten das auch bis zu 70% sein, einen bestimmten Prozentbetrag des Nettoeinkommens dann einfach weitergezahlt haben aus staatlichen Kassen. Und das wäre eigentlich plausibel gewesen. Dann hätte man einigermaßen eine Gleichbehandlung gehabt zwischen Selbstständigen und abhängig Beschäftigten. Und da gibt es halt immer von den Kritikern dieses Arguments, gibt es immer so dieses Gegenargument, dass man ist ja als Selbstständiger nicht in der Arbeitslosenversicherung normalerweise und dann muss man halt seine Risiken selbst tragen. Aber es war jetzt hier halt eine absolut ungewöhnliche Situation. Und man hat ja auch das Kurzarbeitergeld ausgeweitet und länger gezahlt, als man es normalerweise tun würde. Und das alles führt dann eben dazu, dass die Selbstständigen sich, glaube ich, zu Recht ein bisschen ungerecht behandelt fühlen, weil eben gerade bei ihnen ausgerechnet dann diese Großzügigkeit, die Leistungen auszuweiten, dann in der Form nicht da war.
Es ist richtig. Also wie gesagt, wir nehmen das jetzt Ende Mai auf und man hört so Szenarien, dass bis zum Wahlabend am 21.09. praktisch alle Deutschen ein Impfangebot haben können. Das Thema ist, auch die WHO sagt es, bis 2022 ist das Thema in Europa durch. Aber das dicke Ende, was die Insolvenzen ankommen, wird ja noch kommen. Die Sonderregelung, die Insolvenzen bedingt durch die Corona-Lage verhindert hat, wird irgendwann im Sommer auslaufen. Und es gibt die ersten Schätzungen. Üblicherweise hat Deutschland eine Insolvenzrate von 40.000 Unternehmen. Das könnte steigen auf 70.000. Aber es ist ja plausibel anzunehmen, dass auch viele gerade der Innenstadtgeschäfte, die nun monatelang keine Einnahmen gehabt haben, pleite gehen werden. Wir haben jetzt auch ein Insolvenzrecht. Also Unternehmen sollen den Markt verlassen, wenn sie die Gläubigerinteressen nicht bedienen können. Und wenn sie nicht nachhaltig am Geschäft, das Geschäft nicht funktioniert. Aber sie sollen ja eben nicht pleite gehen, Insolvenz. Wir haben einen Sonderfall. Sollte der Staat jetzt noch mal eine andere Regelung überlegen? Sollte wie sehe da eine Lösung aus? Weil früher oder später wird eine Insolvenzwelle kommen durch die Pandemie.
Ja, da wird jetzt ein bisschen das das kommt jetzt auf uns zu, was wir jetzt ein bisschen auch vor uns hergeschoben haben. Mhm. Schon diese Welle. Man kann da aber jetzt nicht wirklich was machen, staatlicherseits in Form von jetzt nochmal weiteren Transfers, weiteren Unterstützungszahlungen, die man zahlt. Also das ist, glaube ich, wäre jetzt nicht unbedingt zielführend, sondern man muss ja auch sehen, dass jetzt, wenn jetzt mehr Insolvenzen kommen, diese Insolvenzen nicht notwendigerweise in jedem Fall dazu führen, dass auch der Geschäftsbetrieb eingestellt wird, sondern häufig wird dann immer ein Insolvenzverwalter kommen, sich das anschauen, nach einer Aufteilung der Lasten zwischen Unternehmen und Gläubigern beispielsweise suchen. Und dann wird es eben eine Lastaufteilung geben. Dann werden eben beispielsweise Vermieter auch einen Teil der Last mittragen müssen, weil sie ihren Mietrückstand nicht mehr in vollem Umfang bekommen und solche Geschichten. Also da werden jetzt einfach Lasten verteilt nochmal. Aber man muss jetzt nicht damit rechnen, dass diese Insolvenzwelle jetzt zu einer ganz extrem großen Welle von Arbeitslosigkeit auch jetzt nochmal führen würde, weil eben, wie gesagt, häufig es darauf hinauslaufen wird, dass das Geschäftsmodell an sich ja noch funktioniert und deswegen eben der Geschäftsbetrieb nicht eingestellt wird, sondern man eben einfach schaut, wie werden jetzt die Schulden, die Forderungen an die Unternehmen, die über die Tragfähigkeit hinausgehen, wie werden die jetzt aufgeteilt auf Gläubiger, auf Unternehmen? Und zwar so, dass der Geschäftsbetrieb dann doch noch weitergehen kann.
Naja, gut. Also ich will es mal ein bisschen plastischer und konkreter machen. Wenn ein Geschäft in der Innenstadt jetzt monatelang Lockdown hatte und nichts verkaufen konnte, dann sind die Mieteinnahmen, die Mietausgaben weitergelaufen. Das Geschäftsmodell funktioniert, also und das Kurzarbeitergeld ist zwar relativ teuer, ermöglicht aber ja wahrscheinlich auch wieder sehr schnell, dass die Kurzarbeit ausläuft und dann der normale Geschäftsbetrieb, der normale Beschäftigung wieder aufgenommen wird. Aber diese Mieten und die laufenden Kosten bei Gastronomen, während Kosten für Bierlizenzen und ähnliches, laufen ja weiter. Wie sollen denn die Lasten verteilt werden? Und zweitens, wenn die Lasten verteilt werden, geht es wahrscheinlich eher in Richtung Vermieter, aber auch wieder in den Finanzsektor. Und ein bisschen zeichnet sich da die Befürchtung auch ab, dass wir wieder eine Schieflage bei den Banken bekommen werden. Sie müssen einen Teil dieser Pandemielasten tragen. Ihre Geschäftsmodelle sind auch nicht mehr das, was sie mal in den 80ern waren. Digitalisierung, das zu große Filialnetz und so weiter frisst Marge. Können wir dann eine Schieflage bei den Finanzakteuren erwarten im nächsten Jahr? Oder auch schon?
Also die Prognosen, die man bisher so hört, sprechen eigentlich nicht dafür, dass es eine wirklich drastische Schieflage gibt. Also klar kann es auch mal zu temporären Gewinneinbrüchen, vielleicht auch zu Verlusten kommen. Aber eine dramatische Schieflage, dass man jetzt erwarten müsste, dass es eine Welle von Bankenpleiten gibt oder dass Banken gerettet werden müssten staatlicherseits, die wird eigentlich im Moment von niemandem ernsthaft prognostiziert. Also derartig drastische Entwicklungen sieht man eigentlich im Moment nicht voraus. Da ist das Ausmaß an Problemen dann doch nicht groß genug dafür.
Ja, aber dann würde das ja auf der anderen Seite bedeuten, dass die Lasten bei den Unternehmen bleiben würden. Also in dem Fall der Mietzahlung oder Miet- oder Kreditzahlung würden also dann die Lasten bei den Unternehmen bleiben und weder die Vermieter noch die Banken würden größere Teile der Lasten übernehmen, was dazu führt, dass die Unternehmen in Schieflage gehen.
Ja, doch,
Irgendwie
sie,
ist ja, ist
naja, es verteilt sich. Es ist eben nicht so, dass diese gesamten Lasten bei einem einzelnen Akteur liegen bleiben, sondern sie verteilen sich. Und idealerweise so, dass am Ende die Zahl der Unternehmen, die tatsächlich ihren Geschäftsbetrieb einstellen müssen, nicht allzu hoch sein wird.
okay. Aber also momentan sieht es nicht so aus, als würde es noch mal eine Bankenkrise danach geben.
Nee, also ich würde nicht damit rechnen, dass es jetzt eine große Bankenkrise gibt.
Okay. Die Analogien zur Finanzkrise sind natürlich irgendwie drängend, aber das war ja 2008 so, eine Bank, der Subprime-Markt knallt. Lehman Brothers geht pleite, es kommt zum Bankenrutsch und 2, 3 Jahre später hatten wir eine Staatsschuldenkrise. Wenn man jetzt, ach, bleiben wir mal in Europa, sich anguckt, wer kann diese Schuldenlast am besten stemmen? Ich würde dann sagen, das sind die Deutschen. Korrigieren Sie mich, wenn die Zahlen falsch sind, aber wir hatten 60% Verschuldung vor der Pandemie. Jetzt haben wir mit dem, was beschlossen ist, 80%. Wenn die Zinsen stabil bleiben, ist das eigentlich kein Problem. Das sieht aber dann in Südeuropa auch schon wieder anders aus, oder?
Ja, schon. Also wir haben tatsächlich in Deutschland mit dieser Verschuldung, dieser zusätzlichen Verschuldung überhaupt kein Problem. Auch wenn man sich mal anschaut, wie groß jetzt die Tilgungslasten sind, die aufgrund der Schuldenbremse dann ab 2023 voraussichtlich auf uns zukommen, dann sind das so niedrige zweistellige Milliardenbeträge erstmal. Ab 2026 werden wir so knapp 20 Milliarden im Jahr an Tilgungslasten haben. Das klingt jetzt mal viel, 20 Milliarden, aber es ist relativ zum Bundeshaushalt, ist das nicht so wahnsinnig viel. Also das ist tatsächlich tragbar und es belastet den Bundeshaushalt nicht wahnsinnig stark. Also wir können in Deutschland damit tatsächlich ohne allzu große Probleme umgehen. Das funktioniert. Und es ist absehbar, wenn jetzt die fiskalische Disziplin in Deutschland auch wieder zurückkehrt, dann werden wir wahrscheinlich ein ähnliches Szenario haben wie nach der Finanzkrise, dass wir so langsam mit einem soliden Wirtschaftswachstum dann auch aus dieser zusätzlichen Verschuldung wieder rauswachsen. Das Bruttoinlandprodukt wird dann wieder größer. Und dann geht eben aufgrund dieses wachsenden Bruttoinlandproduktes auch die Staatsschuldenquote automatisch im Zeitablauf wieder zurück. Und insofern haben wir da in Deutschland tatsächlich kein so großes Problem damit. Länder wie Italien, wo die Schuldenstandsquote eher so jetzt in Richtung 200% dann irgendwann geht, da muss man sich dann tatsächlich auch mal Sorgen machen. Dass dann halt tatsächlich die Zinslasten, wenn wir mal wieder ansteigende Zinsen hätten, diese Zinslasten auch zum Problem werden im italienischen Budget beispielsweise. Und wenn wir da ausschließlich die Marktdisziplin hätten, wenn also ausschließlich private Nachfrage nach Staatsanleihen am Markt wären, dann würde man dort auch schon stark steigende Zinsen beobachten. Und dann würde so ein Land wie Italien tatsächlich in Schwierigkeiten kommen. Aber da springt jetzt eben tatsächlich die EZB ein mit ihren Anleihenkaufprogrammen und sorgt dafür, dass durch ihre starke Nachfrage nach Staatsanleihen dann die Zinsen eben doch nicht zu stark in die Höhe gehen. Sondern wenn man jetzt die Zinsabstände zwischen Deutschland und Italien sieht, dann ist das dann nach dem Eingreifen der EZB dann wieder ziemlich flach und da tut sich nicht viel. Und insofern ist Italien da durch das Eingreifen der EZB dann auch auf der sicheren Seite.
Sind es jetzt die üblichen Kandidaten Griechenland, Spanien, Portugal, Italien oder sehen wir auch noch mal in den anderen nördlichen europäischen Staaten Probleme?
In den nördlichen Staaten eigentlich nicht so sehr. Es sind die üblichen Kandidaten, tatsächlich
Okay.
eben auch Italien und Frankreich tatsächlich ist auch ein Kandidat aufgrund seiner Größe, wo es natürlich schwierig wäre, wenn Frankreich tatsächlich Probleme mit seiner Schuldentragfähigkeit bekommen würde, dann wäre das aufgrund seines Gewichts in der EU, ähnlich wie bei Italien, natürlich ein Riesenproblem. Aber wie gesagt, es ist eine theoretische Überlegung und praktisch kann man davon ausgehen, das ist ja auch das Versprechen der EZB, dass sie auf absehbare Zeit, und das heißt letztendlich, solange es nötig ist, dafür sorgen wird, dass die Zinsen nicht zu stark in die Höhe gehen. Und damit ist eigentlich sichergestellt, dass diese Länder auch nicht in unüberwindbare Schwierigkeiten kommen, vorausgesetzt, sie übertreiben es nicht weiterhin mit ihrer Verschuldung. Also selbst bei niedrigen Zinsen darf ich meine Schuldenstandsquote nicht unendlich weit wachsen lassen, weil irgendwann kriege ich dann trotzdem zu hohe Zinslasten im Budget. Also man muss sich schon ein bisschen beherrschen. Man darf das nicht gegen unendlich wachsen lassen. Solange es in normalen Maßen weitergeht und die EZB eben weiterhin bei ihrem Versprechen bleibt, die Zinsen niedrig zu halten, dann ist das für die Schuldentragfähigkeit erstmal kein Problem.
Das ist so ein bisschen im Subtext von meinen Ausführungen hier immer enthalten. Ich will das mal einmal darstellen. Ich fand, bis im Sommer war es eigentlich eine relativ gute Entwicklung, wenn man die Zahl Infizierte pro 100.000 Einwohner anguckt, hatte Deutschland und auch die EU verglichen mit den Amerikanern eine sehr gute Performance, was die Pandemiebekämpfung angab. Dann kamen wir aber zu den ersten Impfstoffen und da war im Winter 2020, 2021 ja das Problem und es wurde dann deutlich, dass die EU doch relativ sparsam eingekauft hat. Wenn wir den Stichpunkt März 2021 nehmen, waren die Amerikaner vor uns, selbst Länder wie Chile waren vor uns, was das Impfen anging, Israel war vor uns, die einfach mehr Geld ausgegeben hatten, früher bedient worden. Dann kam auch bei der politischen Linken in Deutschland das Bedürfnis auf, die Impfpatente zu enteignen und zu veröffentlichen. Und da gab es einen großen Aufschrei drum. Wie stehen Sie zu der Debatte? Also mit den freien Impfpatenten hoffte gerade die Partei Die Linke, aber es gab auch Stimmen von den Grünen, die das forderte, zu sagen, wir geben die Impfpatente frei, dann kann es jeder fertigen und dann kommt mehr Impfstoff in kürzerer Zeit auf den Markt. Wäre das eine Idee gewesen, um einfach schneller aus der Pandemie rauszukommen?
Nee, das wäre keine so gute Idee gewesen. Und zwar deswegen nicht, weil wenn man mit den Experten für Impfstoffproduktion mal redet, wenn man mit den Pharmazeuten redet, den Medizinern, die wirklich Ahnung davon haben, wie diese Impfstoffproduktion läuft, gerade bei den neuen mRNA-Impfstoffen, bei dem, was BioNTech zum Beispiel macht. Dann sind das sehr komplizierte Produktionsprozesse, wo man auch sehr viel an Vorprodukten braucht, sehr stark auf die Lieferketten angewiesen ist, die man da hat und auch eben sehr viel auf spezialisiertes Wissen angewiesen ist. Also es reicht nicht einfach, da die Patentdatenbank aufzumachen und ins Patent zu gucken und da ein Kochrezept für den Impfstoff rauszulesen und den dann nachzukochen. Das funktioniert so nicht, sondern man muss halt tatsächlich, ja, letztendlich Zugriff auf die Experten haben, die das schon gemacht haben. Man muss mit BioNTech beispielsweise kooperieren oder mit Moderna kooperieren und in Kooperation mit denen neue Kapazitäten aufbauen. Aber einfach den Patentschutz aufzuheben und dann zu hoffen, dass man hingehen kann und sagen, okay, ich habe jetzt das Kochrezept und produziere jetzt den Impfstoff nach. Das funktioniert so nicht, sondern man braucht tatsächlich das Expertenwissen, das halt in diesen Unternehmen gebunden ist. Und deswegen ist eine Ausweitung von Impfstoffproduktion eigentlich zu erwarten, wenn man mit denen kooperiert und nicht, wenn man in Konfrontation mit denen geht und sagt, so, wir heben jetzt den Patentschutz auf. Und deswegen ist der eigentlich der Königsweg dahin, mehr Kapazitäten auszubauen, wäre jetzt zu sagen, okay, als Staat, gehe ich hin und sage, ich habe ein starkes Interesse daran, dass jetzt relativ schnell die Kapazität ausgebaut wird. Ich habe auch eine hohe Zahlungsbereitschaft dafür. Also, liebes Unternehmen, liebes BioNTech, liebes Moderna, ich zahle euch jetzt als Staat eine Sonderprämie, wenn ihr schnell auch im globalen Süden Kapazitäten aufbaut. Und dann hätte man denen einen Anreiz gegeben, halt selbst mit ihrem spezifischen Wissen, das sie haben, neue Kapazitäten aufzubauen und die Produktionskapazitäten noch schneller auszuweiten, als sie es ohnehin schon machen. Und das würde sicherlich schneller gehen und auch sicherer funktionieren, als einfach den Impfstoff, den Patentschutz aufzuheben und eben darauf zu hoffen, dass dann andere das schon irgendwie imitieren können. Weil das ist nicht so leicht zu imitieren, dieser Produktionsprozess.
Naja, es ist ja auch die Frage des Risikos, die ja so ein bisschen im Raum stand. Momentan haben die Hersteller das Risiko, dass sie den Impfstoff absetzen müssten. Und wenn diese größere Lösung kommt, also die EU hätte viel mehr gekauft, dann hätte die EU das Risiko, dann hat sie mehr Impfstoff, als sie eigentlich braucht und müsste es weltweit verkaufen oder verschenken an Länder des globalen Südens, die wirklich arm sind. Da war halt auch die Frage, wo ist jetzt das Risiko, beim Staat oder bei den privaten Akteuren? Aber
naja, also klar, es ist schon so, dass es sinnvoll gewesen wäre, nach beispielsweise amerikanischem Muster eben noch größere Mengen staatlicherseits zu bestellen und damit auch ein bisschen vom Risiko der Kapazitätsausweitung den privaten Unternehmen abzunehmen. Man muss ja tatsächlich sehen, also es gibt einzelne Studien, die mal ausgerechnet haben, wie groß denn der gesellschaftliche Nutzen einer Impfstoffdosis ist. Und also wenn man mal alles reinnimmt, so an Pandemieverlangsamung und alles, was dann da an weniger Lockdown-Tagen und so, wenn man das alles mal beziffert und reinnimmt und das runterrechnet auf eine Dosis, dann gibt es da tatsächlich einzelne Studien, die sagen, na gut, so der gesellschaftliche Wert von einer Impfstoffdosis, der beträgt bis zu 1.500 €, je nachdem, wie man es rechnet. Am Markt kostet eine Impfstoffdosis so um die 20 bis 30 €, je nachdem, welchen man hat. Da ist also eine riesige Differenz zwischen dem gesellschaftlichen Nutzen und dem Marktpreis für eine Impfstoffdosis. Und innerhalb dieser riesigen Differenz könnte man den Produzenten als Staat sehr viele Anreize geben, ihre Kapazitäten schneller auszuweiten, als sie es tatsächlich tun.
Ja, aber mal ganz ehrlich, es ist ja auch so, dass wenn man, also es ist ja von kleinen Startups gegründet worden, wie BioNTech, wie CureVac und so weiter. Wenn man jetzt aber die Großen der Branchen zwingen würde, sagen wir mal, ein paar Abfüllkapazitäten freizugeben, dann wäre das schon auch förderlich gewesen, weil Bayer wird einfach das produzieren, womit Bayer am meisten verdient, und nicht unbedingt das, was der Pandemie am schnellsten den Gar ausmacht. Da hätte man staatlich ja schon mal nachfragen können, ob nicht diese und jede Hautsalbe mal gestoppt werden kann. Wahrscheinlich natürlich kein Krebsmedikament. Die stellen auch Stoffe her, die lebensnotwendig sind. Aber ein paar Produkte könnte man ja einfach mal die Produktion runterfahren und dann durch den Impfstoff erweitern. Also, dass der Staat hätte da mal anders eingreifen können.
Ja, ganz so einfach ist das nicht. Schauen Sie sich mal die Kapazitätsausweitung von BioNTech in Marburg an. Da hat BioNTech ein im Prinzip fertiges Pharmawerk in Marburg übernommen. Und das haben die im Sommer 2020 übernommen, dieses Werk. Und da haben sie ein halbes Jahr gebraucht, um dieses Werk so umzubauen, dass sie einen Impfstoff da produzieren können. Das ist also eben tatsächlich nicht so, dass man jetzt einfach sagt, okay, wir stoppen jetzt hier mal die Aspirinproduktion und machen stattdessen halt Impfstoff, sondern das sind wirklich ganz spezielle Produktionsprozesse. Und das ist erstaunlich. Also wenn man sich mal anschaut, wie dann in Marburg diese Impfstoffproduktion aussieht, dann ist das tatsächlich eigentlich relativ klein. Das sind keine riesigen Fabrikhallen, sondern es ist eigentlich eine relativ kleine Produktion. Aber es ist halt sehr diffizil und sehr schwierig, das erstmal aufzubauen und ans Laufen zu bringen. Und sehr speziell, das sind komplett neue Anlagen. Da kann man eben nicht einfach so eine alte Pillenproduktion nehmen und jetzt sagen, stattdessen mache ich mal Impfstoff, sondern das sind wirklich sehr spezielle Produktionsanlagen, so Bioreaktoren, die man für diesen Impfstoff braucht. Und das muss alles in Reinräumen passieren und das muss sehr vorsichtig, sehr exakt aufgebaut werden. Und dann kommt noch eine staatliche Zertifizierungsphase dran, bevor dann wirklich auch die Produktion abgesetzt werden darf. Und dann ist ein halbes Jahr, 8 Monate auch schon vorbei. Und das ist also tatsächlich ein Prozess, der dauert. Das ist kompliziert, diese Produktion aufzubauen. Selbst wenn man wie in Marburg schon in einer fertigen Pharmafabrik anfängt, die man übernommen hat.
Gut, wir haben jetzt noch knapp 4 Monate bis zur Bundestagswahl. Und seit März 2020 beschäftigt uns eigentlich nichts anderes außer der Pandemie. Glauben Sie, dass das im Prinzip in der Wahl dazu sorgen wird, dass der Staat wieder eine stärkere Bedeutung bekommt, dass praktisch auch das linke Parteienspektrum, SPD, Grüne, Linke, gut performen werden, weil sie ja im Prinzip traditionell auf einen starken Staat setzen? Wir haben jetzt gesehen, dass wir den brauchen in der Pandemie. Die Liberalen und so Marktorientierten haben sich nicht wirklich hervortun können und es auch nicht getan. Glauben Sie, dass das einen Einfluss hat in der Wahl?
Es sieht ja bisher nicht so aus, dass SPD und Linke profitieren würden, sondern die einzige Partei im linken Parteienspektrum, die profitiert, das sind die Grünen bisher. Und bei den Grünen weiß man es aber noch nicht so genau, was da jetzt tatsächlich dahinter steckt. Ist es ein Protestwahlmotiv, dass man eben jetzt unzufrieden ist mit der Performance gerade der Union und auch der SPD in der Pandemie? Das kann dahinter stecken. Es kann dahinter stecken, dass natürlich auch das Klimathema noch relativ stark akut ist und wenn man den Grünen da die größte Kompetenz zutraut. Also es kann alles Mögliche sein, was dahinter steckt. Und man weiß ja aufgrund vergangener Erfahrungen auch, ich meine, die Grünen hatten ja auch vor der Bundestagswahl 2017 einen Höhenflug in den Umfragen und am Ende haben sie 8,9% bekommen. Und ja, weiß man auch nicht, ob das jetzt so stabil bleibt, was wir jetzt da alles so in den Umfragen gerade sehen. Weil es ist auch schwierig, das jetzt zu diesem Zeitpunkt zu prognostizieren. Also so einen kompletten Linksrutsch im Parteienspektrum sehe ich in dem Sinne eigentlich nicht. Was ich aber sehe, sicherlich, ist ein Linksrutsch in der Union beispielsweise. Dass also auch in der Union so das Vertrauen in die Marktwirtschaft schon relativ stark zurückgeht und man dort auch verstärkt auf staatliche Lösungen setzt. Hat man gesehen, als Laschet relativ empört, dass das Ansinnen der FDP zurückgewiesen hat, Steuern zu senken. Da sieht man also schon, glaube ich, so einen Willen auch in der Union gerade, den großen Staatenstaat aufrechtzuerhalten und mal sehen, ob das funktionieren wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt erstmal für 1-2 Legislaturperioden erstmal wieder eine Phase sehen werden, wo man dem Staat mehr zutraut. Und dann brauchen wir vielleicht in 4 oder 8 Jahren wieder einen Reformkanzler oder eine Reformkanzlerin, die dann mal wieder ein bisschen liberalisiert und die Verkrustung aufbricht, die wir bis dahin angesammelt haben.
Das ist doch eine schöne Zukunftsprognose. Vielen Dank für dieses Interview.
Gerne.
Bis dann. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Ja, 5G, der neue Mobilfunkstandard ist da, spielt beim autonomen Fahren auch eine Rolle. Ich blogge ja bekanntermaßen im automatisierten Auto über das Thema und in meinem Podcast Die Zukunftsmobilisten. Aber wo steht er da? Wir fangen nochmal ganz kurz an und lassen uns nochmal diesen neuen Standard mit seinen technischen Grundkomponenten von der ARD-Tagesschau erklären.
Was ist 5G? 5G ist ein neuer Mobilfunkstandard, die 5. Generation, der Nachfolger von 4G, den man auch als LTE kennt. 5G kann sehr viel mehr Daten übertragen, und zwar sehr viel schneller, etwa 100-mal schneller als 4G. Nahezu in Echtzeit, ohne merkliche Verzögerung. So. Außerdem können wesentlich mehr Geräte gleichzeitig im Netz sein, theoretisch bis zu 1 Million. Zum Vergleich, der Vorgänger 4G schafft etwa 200. Deswegen ist 5G momentan hauptsächlich für die Industrie interessant. Für kabellos vernetzte Maschinen oder Sensoren zum Beispiel. Aber auch für Telemedizin oder für autonome Autos. Dafür müssen die Mobilfunkmasten jedoch mit Glasfaserleitungen angebunden sein. Das kostet und das dauert. Außerdem werden erst ab 2025 Frequenzen frei, die 5G flächendeckend ermöglichen. Auch deshalb ist 5G für die meisten Privatanwender noch Zukunftsmusik. Politisch umstritten ist der Einsatz von Technik des chinesischen Konzerns Huawei für den Netzaufbau. Die USA haben sich bei 5G mit ihren engsten Partnern darauf verständigt, keine Komponenten aus China zu nutzen, unter anderem aus Sorge vor Spionage. Bislang gibt es dafür aber keine Belege. Auch die Auswirkungen auf die Gesundheit sind umstritten. Die WHO sagt, Mobilfunkstrahlung ist möglicherweise krebserregend. Aber das Bundesamt für Strahlenschutz sagt ganz klar, bislang sind keine gesundheitlichen Auswirkungen nachgewiesen. Es gebe auch keine Belege für ein erhöhtes Krebsrisiko, wenn die Grenzwerte eingehalten werden. Mögliche Risiken durch neue 5G-Frequenzen müssten jedoch weiter erforscht werden.
Ja, wie weit ist jetzt der Ausbau real für den normalen Bürger? Ich finde, das muss der Vollständigkeit halber hier auch rein. Und deswegen hören wir uns einmal den Computerbild-Beitrag an. Der Beitrag zeigt eigentlich relativ schön, dass es noch ein weiter Weg ist, bevor wir wirklich mit der Geschwindigkeit unsere Mobilfunktelefone nutzen können. Aber in Hamburg geht's schon.
Herzlich willkommen bei Computerbild. Wir sind heute nicht im Studio, wie man sehen kann, sondern wir sitzen hier im Auto und sind nach Hamburg-Bahrenfeld gefahren. Warum wir das gemacht haben, der Grund ist ganz einfach. Hier liegt 5G an. Und zwar hat Vodafone hier eine Funkzelle schon geöffnet. Wir stehen hier in unmittelbarer Nähe des Funkturms. Leider regnet es heute. Deshalb machen wir das momentan im Auto. Und wir wollen einfach mal gucken, ja, 5G ist da, aber wie schnell ist denn 5G überhaupt, wenn es hier eine Funkzelle gibt, die mit 5G hier strahlt? Dazu noch ein paar Vorerklärungen. Einfach so mit dem Handy hier hingehen und 5G messen, das geht leider nicht, sondern man braucht ein paar Dinge, um 5G nutzen zu können. Das erste ist, man braucht eine spezielle SIM-Karte bzw. einen Tarif, der 5G-tauglich ist. Vodafone hat uns da freundlicherweise eine 5G-SIM-Karte zur Verfügung gestellt. Die Telekom bietet ja auch schon 5G-Tarife an. Das sind momentan die beiden Provider in Deutschland, die schon 5G vermarkten sozusagen. Und dann brauche ich natürlich noch ein 5G-taugliches Smartphone, also mit meinem normalen iPhone oder mit irgendeinem 0815-Smartphone werde ich da nicht glücklich. Es gibt momentan zwei Smartphones, die 5G in Deutschland können. Das ist einmal das Samsung Galaxy S10 5G und dann dieses Gerät hier. Das ist das Huawei Mate 20X 5G und zum Beweis, hier hinten ist das 5G-Symbol auch abgebildet. Dieses Handy hier hat, wie gesagt, das 5G-Modem schon an Bord. Die SIM-Karte ist drin. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier auch 5G bekommen. Ich hoffe, die Kamera kann das einfangen. Hier oben sieht man schon das 5G-Symbol. Das heißt, wir haben hier 5G-Empfang. Und jetzt messen wir mal, wie schnell 5G ist. Dazu muss ich das jetzt erstmal hier hochwischen. Hier haben wir den Computerbild-Netztest. Und den starte ich jetzt mal. Und dann gucken wir mal, was für ein Speed wir hier erreichen. Los geht's. Er hat gerade deutlich weit über 250 Mbit erreicht. Das ist jetzt die Spitze des Baumes, die Speerspitze sozusagen. Denn 5G soll ja eigentlich bis zu 1000 Mbit erreichen. Und Vodafone verspricht, dass man auch schon so 500 Mbit erreichen kann. Tatsächlich schwanken die Ergebnisse sehr stark. Und was wir hier maximal erreichen konnten heute, sind knapp 340 Mbit. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie gesagt, 500 Mbit wird so beworben momentan bei 5G als maximaler Speed. Wenn man berücksichtigt, dass hier in dieser Funkzelle viele Leute unterwegs sind, wir sitzen hier in einem Gewerbegebiet, dann ist das, glaube ich, hier echt ein ordentlicher Wert, den wir hier schon mit 5G von Vodafone erzielen konnten. Ich habe mal zum Vergleich ein paar Screenshots mitgebracht von Vergleichswerten. Das zum Beispiel hier ist ein Speed, den ich hier gestern erreicht habe, 175 im Schnitt. Das ist deutlich schneller als das hier nämlich. Das ist nämlich hier LTE, was ich gemessen habe. Also in einem 4G-Netz von Vodafone erreichen wir diese Geschwindigkeit im Durchschnitt. Und hier habe ich nochmal bei mir zu Hause, das ist DSL 100. Da habe ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 110 Mbit erreicht. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, 175 und gerade eben, man konnte es ja sehen, weit über 250. Das ist schon nicht schlecht, aber da geht sicherlich noch mehr. Wie gesagt, das ist jetzt hier eine Funkzelle, die hier mit 5G strahlt. Und ich habe auch schon mit Vodafone gesprochen und die haben gesagt, natürlich je mehr Leute in dieser Funkzelle hier mit ihren Smartphones unterwegs sind, desto geringer wird auch die Geschwindigkeit. Ich denke mal, wenn ich hier der Einzige wäre, der momentan hier mit dieser Funkzelle zugange wäre, dann wären sicherlich noch höhere Raten erreichbar. In Hamburg gibt es momentan nur 3 5G-Punkte. Die sollen zwar ausgebaut werden, aber um ein Fazit zu ziehen, ist es einfach, ja, 5G funktioniert, das Signal liegt an, die Geschwindigkeit ist okay. Lohnt sich jetzt der Kauf eines 5G-Smartphones und das Buchen eines 5G-Tarifes? Die Antwort heißt ganz klar, Stand August 2019, nein, es lohnt sich nicht. Es ist wirklich, man muss wirklich die Stecknadel im Heuhaufen suchen, um einen 5G-Punkt zu finden. Und dann ist die Geschwindigkeit okay, aber bis das Netz wirklich ausgebaut ist und bis man wirklich flächendeckend wirklich Top-Geschwindigkeit erreicht, da wird noch eine ganze Zeit vergehen. Deshalb mein Tipp, abwarten und Tee trinken. Momentan startet die 5G-Vermarktung von Telekom und Vodafone. Das heißt, es wird jetzt die Werbetrommel für 5G gerührt. Aber wie gesagt, ich würde noch ein bisschen abwarten, bis das Netz wirklich stabil steht. Dann werden auch die Tarife sicherlich nochmal angepasst. Dann gibt es auch mehr Smartphones. Dann ist die Auswahl einfach größer. Und dann beginnt 5G wirklich Spaß zu machen.
Ja, wir wären aber nicht Deutsche, wenn wir neue Technologien nicht mit Skepsis sehen würden. Ich habe hier einen Beitrag von Odysseus vom WDR beigefügt. Ich habe den Anfang weggeschnitten, weil er irgend so ein unqualifizierter Germanist Fantasien äußert. Jetzt kommen also wirklich nur noch mal profunde Stimmen aus der Wissenschaft, die alle Daten zusammengefügt haben und zeigen, wie gefährlich oder ungefährlich 5G sein wird.
Das stimmt in der Theorie, im Zellexperiment. Im Alltag konnten entsprechende Erkrankungen durch Mobilfunkstrahlung wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden. Dann zeigt mir der Mobilfunkgegner auf einer Karte von Baden-Württemberg, wie dicht die Sendemasten schon heute über das Land verteilt sind. Das alles ist aber nur ein kleiner Vorgeschmack auf 5G, sagt er.
Durch 5G wird die Sendemastdichte sich enorm erhöhen. Das heißt, für das autonome Fahren, für das Internet der Dinge, will jeder Betreiber alle 100 Meter einen Mast aufstellen, einen Kleinsendemast. Und es gibt eine Expertise von der EU, eine Forschung für die EU, die sagen, wir wissen nicht, wie diese Strahlung sich auswirken wird. Alle Menschen werden dann in Zukunft ganz dicht an Sendemasten wohnen und durch sie belastet werden.
Was Herr Hensinger in Stuttgart erzählt hat, hat sich ja wirklich schlimm angehört. Ich denke mir aber, wenn die Gefahr wirklich so groß wäre, müsste eigentlich auch durch die gesamte Wissenschaft ein viel größerer Aufschrei gehen. Ich bin jetzt hier nach Basel gefahren. Hier gibt es ein Institut für öffentliche Gesundheit und einen Wissenschaftler, der sich auf die Erforschung der Gefahr von Mobilfunkstrahlung spezialisiert hat.
Die Schweizer gelten ja als nüchtern und faktenorientiert. So hoffe ich auf die Expertise von Martin Rösli, einem Umweltepidemiologen, der in Sachen Mobilfunk und Gesundheit international als Experte gefragt ist. Genau wie das Bundesamt für Strahlenschutz hält er die Ängste vor der Mobilfunktechnik für unbegründet.
In der Bevölkerung bestehen vor allen Dingen Ängste in Bezug auf die vielen Antennen, die aufgestellt werden. Mehr Strahlung, denken die Leute. Stimmt das?
Im ersten Moment hätte man das Gefühl, es gibt viel mehr Strahlung, aber es ist genau umgekehrt. Für jeden, der ein Mobiltelefon benutzt, gibt es weniger Strahlung, weil die Handys dann besseren Empfang haben und weniger stark und weniger weit senden müssen, sodass insgesamt die Strahlenbelastung abnimmt.
Jetzt gibt es Tierstudien bei Ratten, relativ aktuell, relativ große Studien, die finden offenbar Tumorgeschehen unter Bestrahlung. Wie kann man das erklären?
Ja, das sind Ungereimtheiten auch in dieser Studie. Also das erste Mal ist der Tumor, der gefunden wurde, das Herzschwannoma. Das ist ein Tumor, der beim Menschen gar nicht auftritt. Da gibt es weltweit erst ganz wenige Fälle, die aufgetreten sind. Das zweite ist, dass diese vor allem in der einen Studie diese Ratten viel höher exponiert waren. Scheinbar scheint es gut für die Ratten zu sein im Sinne, dass sie länger gelebt haben. Also die bestrahlten Ratten haben länger gelebt als die unbestrahlten Ratten. Das hört man dann weniger häufig.
Dann zeigt Martin Rösli eine Studie, die das Auftreten von Hirntumoren seit Jahrzehnten erfasst. Enthalten auch die Zeit der Mobilfunktechnik.
Hier sieht man die Erkrankungsraten von Hirntumoren in Schweden. Und man sieht, dass bei den unter 70-Jährigen diese Kurven immer gleich sind. In den letzten 40 Jahren hat sich das nicht verändert. Man sieht einzig einen Anstieg bei den über 70-Jährigen. Und das ist darauf zurückzuführen, dass diese Altersgruppe immer älter wird und in dem Sinn eine größere Chance hat, noch einen Tumor zu entwickeln.
Schließlich führt mich meine Reise nach Aachen. Dort an der Uniklinik ist das Forschungszentrum für elektromagnetische Umweltverträglichkeit angesiedelt. Der Biologin Sarah Driessen ist es ein Bedürfnis, die kursierenden, teils widersprüchlichen Informationen zur angeblichen 5G-Gefahr zu kommentieren.
Weil ich immer den Eindruck habe, dass der Laie oder auch die Bevölkerung das häufig nicht richtig versteht. Wie der Wissenschaftler dann am Ende eigentlich zu dieser Schlussfolgerung kommen kann, in der Gesamtschau gibt es keine nachteilige gesundheitliche Wirkung. Ist es so, dass man immer zu einem bestimmten Endpunkt, ich sage jetzt mal zu Krebs, wirklich alle Studien sich anschauen muss? Ich muss auch berücksichtigen, wie ist die Qualität der einzelnen Studien. Und da ist es eben so, dass wenn ich dann die Gesamtschau betrachte, ich die Schlussfolgerung ziehen kann, es ist keine gesundheitliche Wirkung nachweisbar.
Es ist wirklich nicht ganz einfach. Die Mobilfunkgegner, die haben scheinbar sehr starke Studien, die ihre Argumentation unterstützen. Von anderer Seite kommt Entwarnung. Man sagt, wir können das nicht eindeutig nachweisen. Für mich persönlich ist es so, dass die großen epidemiologischen Studien eigentlich, also die statistischen Daten aus vielen Ländern, Australien, England, skandinavische Länder, dass die kein auffälliges Signal zeigen, beim Gehirntumor zum Beispiel. Weil wenn die Gefahr groß wäre, dann müsste man das in diesen Daten...
Ja, das wird spannend. Ich freue mich schon darauf, welche Anwendungen da möglich sein werden am Handy. Aber das ist noch zu früh. Aber es ist natürlich einfach eine Basisinnovation, die neue Anwendungen ermöglichen wird. Und wir werden mal sehen, was da der deutsche weltweite Innovationsgeist so produzieren wird. Ja, Habermus Wasserstoffstrategie. Wir haben im Sommer eine Wasserstoffstrategie durch die Bundesregierung bekommen. 5 Ministerien waren beteiligt und wir hören uns einmal kurz die Nachricht an, als Altmaier mit seinen Kollegen das Projekt vorgestellt hat.
Stahlproduktion etwa entsteht jede Menge Kohlendioxid, schlecht fürs Klima. Es ginge auch umweltfreundlich mit grünem Wasserstoff, solchem also, der möglichst günstig mit Ökostrom hergestellt wird. Doch davon gibt's zu wenig. 5 Ministerien wollen das schnell ändern und haben jetzt ihre Wasserstoffstrategie vorgelegt. Doch der Weg ist noch lang.
Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselrohstoff für eine erfolgreiche Energiewende. Es ist sozusagen der Brennstoff, der saubere Brennstoff der Zukunft.
Wir wollen in Deutschland mit der Wasserstoffstrategie die Nummer 1 werden bei einer künftigen Schlüsselindustrie für die gesamte Welt.
Wir wollen raus aus dem Labor, rein in die Praxis.
Noch wird klimaneutraler grüner Wasserstoff nur in kleinem Maßstab produziert, nicht großindustriell. Bis 2030 sollen nun Anlagen entstehen, die bis zu 5 Gigawatt grünen Wasserstoff erzeugen. Das entspricht der Leistung von 4 Atomkraftwerken. 7 Milliarden Euro werden zur Förderung der Wasserstofftechnologie in Deutschland bereitgestellt. 2 Milliarden für Kooperationen mit anderen Staaten, wie etwa Marokko, wo heute schon in riesigen Solaranlagen günstig Ökostrom produziert wird.
Strom in der Größenordnung eines deutschen Kernkraftwerkes für 2 Cent die Kilowattstunde.
Mit deutscher Hilfe soll in Marokko nun eine Fabrik für grünen Wasserstoff gebaut werden. Heute wurde der entsprechende Vertrag.
Und jetzt ordnet Claudia Kempfert das Ganze mal für uns ein. Und wie gesagt, man muss herausarbeiten. Momentan, ich blogge ja bekanntermaßen und podcaste ja über das Elektroauto, über die Zukunft der Mobilität, weil man Podcast die Zukunftsmobilisten und auf meinem Blog Elektroauto-Vergleich. Niemand geht davon aus, dass Wasserstoff auf absehbare Zeit ins Auto kommt, weil die Wirkstoffbilanz schlecht ist. 4-fach schlechter als bei der Batterie. Die Batterie hat starke Leistungssprünge in den letzten Jahren hingelegt. Heute bieten Großserienhersteller für 40.000 Euro 400 Kilometer Reichweite an. Und da erwartet man, dass Wasserstoff keine Strategie hat. Es kann aber in Speicherung und im Teilbereich des Verkehrs sinnvoll sein. Das sollte man sich bei diesem Statement einmal auch vergegenwärtigen.
War der Schwerpunkt bei den Elektroautos mit Batteriebetrieb? Heute ist der Fokus auf Wasserstoff als Energieträger. Welcher Antrieb ist Ihrer Meinung nach nachhaltiger?
Der Elektrofahrzeuge, insbesondere wenn der Strom direkt genutzt wird, das sollte ja Ökostrom sein, den man auch vor Ort produziert. Und wenn man ihn direkt nutzt in einem batterieelektrischen Fahrzeug, sind die Wirkungsgrade am höchsten. Wenn man erstmal Wasserstoff herstellen muss, braucht man 7 bis 8 Mal so viel Strom. Den haben wir hier in Deutschland nicht, insbesondere aus Ökostrom. Und deswegen macht es mehr Sinn, man nutzt den Strom dort, wo er am effizientesten eingesetzt wird. Und das ist eindeutig in der Batterie. Und es bedeutet eben auch, dass wir ein Speichermedium nutzen können für die Energiewende. Insofern spricht erstmal gerade für den Individualverkehr erstmal alles für dieses Batterie, für das Elektrofahrzeug. Aber der Wasserstoff macht da Sinn, wo man keine elektrische Option hat, insbesondere im Schwerlastverkehr oder im Schiffs- oder im Flugverkehr.
Aber Sie haben es gerade gesagt, auch beim Strom für die Elektroautos mit dem Akku macht es nur Sinn, wenn es regenerativ erzeugter Strom ist, wenn es Ökostrom ist. Macht wahrscheinlich keinen Sinn, wenn er aus Kohlekraftwerken kommt.
Ganz genau. Aber im Sinne der Energiewende ist es ja schon, weil wir in der Zukunft ja mehr Ökostrom haben werden, diesen auch nutzen werden und dann ihn auch direkt elektrisch nutzen sollten, entweder Schienenverkehr oder auch Individualverkehr. Aber der Wasserstoff, wenn er auch aus Ökoenergien gewonnen wird, ist eben dort sinnvoll, wo man keine Alternativen hat, Schiffsverkehr, Flugverkehr und auch als Speichermedium. Insofern macht es am meisten Sinn, man produziert den Wasserstoff hier vor Ort, gerade auch für die Industrie, für die anderen Bereiche, wo man ihn braucht, wo es keine Alternativen gibt. Ich halte die Diskussion oder das, was man heute vorgestellt hat, dass man aus Afrika nun Wasserstoff importiert, für sehr weit hergeholt. Man sollte alles daran setzen, den Wasserstoff hier herzustellen und die Industrie hier auch zu fördern.
Claudia Kempfert, 1 Million Elektroautos wollte die Bundeskanzlerin ja eigentlich schon für 2020. Jetzt dauert es länger. Die E-Mobilität wird aber seit gestern verstärkt in Angriff genommen. Wie ist denn Ihr Resümee nach dem Autogipfel?
Ja, grundsätzlich geht es in die richtige Richtung, aber man ist sehr spät dran. Man hat tatsächlich über 10 Jahre komplett verschlafen, wo man hätte schon sehr viel mehr tun müssen, um die Elektromobilität zu fördern. Einerseits die Förderung der Speichermedien, also der Akkus, andererseits auch mehr Ausbau der Ladeinfrastruktur, der Hemmnisse, die es jetzt noch gibt, wenn man zum Beispiel eine Stromtankstelle bauen will und auch die Möglichkeit, erschwingliche Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Und es gibt immer noch viele Vorteile für konventionelle Antriebe, insbesondere die Dieselsteuerbefreiung oder Erleichterung, die das Ganze dann auch wieder hemmt. Also man hat sich hier viel vorgenommen. Die 1 Million Fahrzeuge wird man ja nicht erreichen. Deswegen muss man hier nachsteuern. Das geht aber grundsätzlich in die richtige Richtung. Offenbar ist man aufgewacht und will hier nachsteuern.
Ja, jetzt kommt noch mal Kube vom Institut für Wirtschaft aus Köln, auch ziemlich arbeitgebernah. Was man da sagen muss, er zeichnet ja ein positiveres Bild als Kempfert über die Wasserstoffstrategie, ist auch, Deutschland ist in der Tat ein Weltmarktführer. Schon 2000 stand Kanzler Schröder vor einem Wasserstoff-Mercedes und damals hat, Schrempf war es, glaube ich, ihm erklärt, das ist das Auto der Zukunft. Es ist nicht das Auto der Zukunft geworden, aber Deutschland ist relativ führend in dieser Technologie, nur das heißt eben auch nicht, dass diese Technologie irgendjemand anders auf der Welt haben will, also weil die Probleme allgemein bekannt sind. Also das sollte man sich jetzt bei dem Kube-Statement einmal vergegenwärtigen.
Ich frage bei Roland Kube, Umweltökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft. Guten Abend nach Münster.
Schönen guten Abend.
Herr Kube, der Weg ist noch weit. Wo stehen wir denn da? Sehr, sehr weit am Anfang oder hinken wir noch international hinterher beim Thema Wasserstoff?
Also die deutsche Wirtschaft ist da schon auf einem guten technologischen Stand. Es gibt zahlreiche Reallabore und Testanwendungen in Deutschland. Und auch die Elektrolyse, die Herstellung von grünem Wasserstoff ist bereits technologisch erprobt. Aber für einen Markthochlauf bedarf es eben noch einer wirklichen Einstiegsstrategie, die eben heute auch vorgestellt wurde.
Und das überzeugt Sie, was die Bundesregierung da jetzt heute vorgelegt hat?
Nun, es ist wirklich ein solider und wirklich auch lange erwarteter Einstieg in eine Wasserstoffwirtschaft. Das Politikpaket setzt an zahlreichen Maßnahmen an. Es wird vor allem ein stetiger Ausbaupfad an Kapazität vorgeschrieben, der zunächst einmal für Planungssicherheit sorgt, sodass eben auch die benötigten Mengen schrittweise hergestellt werden und so ein Markthochlauf angeschoben wird. Und die zahlreichen anderen Maßnahmen flankieren eben diesen Pfad.
Das Ziel sind ja 5 Gigawatt in 2030 sollen das sein. Jetzt habe ich gelesen, das ist klingt zwar erstmal gigantisch, aber deckt noch nicht mal ein Siebtel des Energiebedarfs, den man hat. Stimmt das?
Vollkommen richtig. Der erwartete Bedarf, wenn man eben den Wasserstoff in Industrieanwendungen nutzt, aber auch vielleicht im Verkehrssektor, im Schwerlastverkehr oder im Flugverkehr, der wird bei weitem die heimische Erzeugungskapazität übersteigen, weswegen eben Importe besonders wichtig sind, dass da auch frühzeitig Kooperationen geschlossen werden.
Also deswegen auch heute der Blick nach Afrika und die Unterzeichnung dort der Verträge. Das ist unabdingbar, damit wir uns sozusagen hier nicht selber kannibalisieren und den grünen Strom von was anderem wegziehen.
Richtig. Der grüne Strom ist trotz des starken Ausbaus in den letzten Jahren immer natürlich auch knapp. Es gibt ein Gerangel darum, welche Anwendungen er zum Einsatz kommen kann. Und es gibt eben Standorte, die bessere Bedingungen haben, um durchweg grünen Strom herzustellen, den man eben auch in Wasserstoff umwandeln kann, um eine bessere Nutzbarkeit und Speicherbarkeit zu ermöglichen. Deswegen ist solche internationale Kooperation auch ratsam.
Jetzt müssen Sie mir noch helfen, ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, weil Strom zu transportieren ist ja nicht so ganz einfach, vor allen Dingen auch Wasserstoff nicht. Wie wird das denn gemacht? Wird der dann dort zum Beispiel in Marokko hergestellt oder wie soll das passieren?
Richtig, der kann dann entweder über den Schifftransport Gaslieferungen. Gas wird ja auch bisher über Schiffe komprimiert geliefert und kann dann eben in Europa in der bestehenden Gasinfrastruktur, die kann angepasst werden für die Wasserstoffnutzung. Das ist eine Möglichkeit. Es besteht aber auch die andere Möglichkeit, den Wasserstoff weiter zu verarbeiten in diese synthetischen Kraftstoffe, die auch öfter in der Diskussion stehen. Das wäre dann analog zum bisherigen Transport von Kraftstoffen.
Sehen Sie es denn dann so, dass wir im Grunde genommen diese erneuerbaren Energien, sagen wir mal eben Sonne, dass wir die eigentlich aus dem Ausland, aus anderen Ländern beziehen werden à la longue und dass wir hier selber unsere eigenen Wind, Sonne, auch ein bisschen Wasser, was wir ja haben, für eine andere Sorte von Strom benutzen?
Die heimische Erzeugung in Deutschland von erneuerbarem Strom, die wird ja aktuell schon im Stromsystem alleine schon veranschlagt. Es gibt gewisse Überkapazitäten, wenn beispielsweise der Windstrom nicht genutzt werden kann, dann kann man eben diese sonst verpuffenden Mengen eben auch in Wasserstoff umwandeln. Aber ansonsten ist es so, wenn wir wirklich eine Wasserstoffnutzung im großen Stile anvisieren, dann müssen eben auch Importe genutzt werden. Ja, dann wird auch Strom, der aber im Ausland reichlich erzeugt werden kann, ein Exportgut, das wir eben auch importieren möchten.
Und wann kann ich mein Auto mit Wasserstoff tanken, mit grünem Wasserstoff?
Ja, das ist immer so die Frage. Beim Wasserstoff denkt man vielleicht zunächst an den Pkw, aber wie eben auch im Bericht schon gezeigt wurde, gibt es vielleicht auch dringlichere Verwendung von Wasserstoff, etwa in der Grundstoffindustrie und auch für Verkehrsanwendungen, die sich nur schwierig elektrifizieren lassen. Man denke da mal ans Flugzeug, an das Schiff oder andere Schwerlasttransporte. Beim Pkw sehen wir aktuell, dass die meisten Modelle, die klimafreundlicher sind, dann doch eher den Batterieantrieb bevorzugen, wo dann eben der Wasserstoff...
So, da haben wir sie jetzt, Wasserstoffstrategie. Ich denke, das bleibt in Deutschland auf jeden Fall ein Thema und auch in diesem Podcast. Ja, die digitale Patientenakte. Wir hören uns das erstmal kurz an, was sie überhaupt genau ist.
So viele Medikamente. Da verliert man schon mal den Überblick. Wer kennt das nicht? Wir müssen ja auch wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt. Und lassen uns furchtbar gerne untersuchen. Häufig müssen wir dann auch noch zu verschiedenen Ärzten und werden doppelt und dreifach untersucht. Und natürlich arbeiten wir uns bereitwillig durch den ganzen Papierkram. Dabei könnte es doch so viel einfacher sein. Mit der elektronischen Patientenakte, bekannt unter dem Kürzel EPA. Die EPA können wir ganz einfach über unsere Krankenkasse beantragen. Sie ist der persönliche digitale Speicherort für unsere Gesundheitsdaten. Wie ein Tresor, für den nur wir den Schlüssel haben und entscheiden können, welche Daten wir hineinlegen und teilen möchten. In der EPA können Ärzte mit unserer Freigabe Diagnosen, Befunde oder Medikationspläne für uns ablegen. Und in Zukunft sind noch viele weitere Funktionen geplant. 2022 unter anderem der Impfpass und der Mutterpass. Sollte nun ein Arzt unsere Befunde oder Dokumente benötigen, braucht er erst den passenden Schlüssel, also eine explizite Freigabe von uns. Wir müssen jetzt natürlich nicht immer einen Tresor mit uns rumschleppen, sondern können unsere Daten ganz bequem online und digital übertragen. Unnötige Arztbesuche gehören damit der Vergangenheit an. Das macht uns das Leben so viel einfacher und entlastet gleichzeitig die Akteure im Gesundheitssystem. Wir behalten immer den Überblick über unsere Gesundheitsdaten und haben so auch unseren Medikationsplan schnell zur Hand. Mit der EPA verhindern wir Doppeluntersuchungen und sparen uns und den Ärzten damit viel Zeit und kostbare Nerven. Die elektronische Patientenakte. Verfügbar ab 2021 bei Ihrer gesetzlichen...
Ja, ich fand die Materialauswahl diesmal schwierig, weil ich im Prinzip nur negative Beiträge dazu gefunden habe und ständig der Datenmissbrauch thematisiert wird. Das ist berechtigt, klar, nichts Menschliches ist perfekt, auch nicht diese neue Patientenakte. Aber die Pluspunkte sind halt wirklich eine individuellere, bessere Behandlung, Vermeidung von Doppelbehandlung. Jetzt können wir gleich mal ein paar Ärzte, die uns sagen, wir sollten uns nicht so weiter digitalisieren, weil wir von irgendwelchen Unternehmen ausgebeutet werden. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, wenn man das alles in einer App hat, dann kann man auch den Arzt besser kontrollieren, ob das alles so ist, wie es sein sollte. Und man hat auch mehr Durchgriffsmöglichkeiten. Die Krankenkassen können aufpassen, dass nicht geschlampt wird und dass einfach auch gewisse Qualität zum vernünftigen Preis abgeliefert wird. Diese Aspekte sind mir in diesen Beiträgen alle zu kurz gekommen. Es war eben nur die Thematisierung vom Datenmissbrauch. Aber dafür sind wir halt Deutsche. Wir hatten halt auch bis vor 30 Jahren einen Überwachungsstaat im Osten der Republik.
Sie sind krank und brauchen dringend ärztliche Hilfe. Dann ist es praktisch, wenn der Arzt sich mit wenigen Klicks über Ihre Krankheitsgeschichte informieren kann. Bisher allerdings ist das schwierig, denn in deutschen Praxen und Krankenhäusern wird mit Karteikarten, Faxen und Rezeptblocks rumgedoktert. Das soll sich mit der elektronischen Patientenakte endlich ändern. Aber wie so oft hat die Digitalisierung zwei Seiten. Astrid Halder über Risiken und Nebenwirkungen.
Seit Jahren ist Elisabeth psychisch krank. Nur ihr Psychiater kennt ihre Geschichte. Niemand sonst. Das verlangt die ärztliche Schweigepflicht.
Es geht ja um meine persönlichen Daten. Und ich möchte nicht, dass die für jeden einsehbar sind. Wir führen ja schon Gespräche, die auch wirklich in die Tiefe gehen und auch vielleicht Dinge aus meinem Leben, die nicht für meinen Allgemeinarzt bestimmt sind.
Doch bis Juni muss in der Praxis von Andreas Meissner ein Gerät stehen, das Patientendaten zentral speichern kann. Auf die können später Krankenkassen und andere Ärzte zugreifen.
Wir müssten ja eigentlich jetzt auch die Patienten mal drauf ansprechen. Und es fällt einem wahnsinnig schwer, ich habe das vereinzelt schon gemacht. Es sind sehr sensible Daten, die in so einer Praxis anfallen. Es geht eigentlich keinem was an, welche Antidepressiva oder welche Medikamente jemand nimmt.
Für die Patienten ist die Teilnahme freiwillig. Ärzten jedoch, die nicht mitmachen, droht Bundesgesundheitsminister Spahn mit Honorarkürzungen. Nicht nur Ärzte, auch IT-Sicherheitsexperten sehen die elektronische Patientenakte kritisch.
Bedenken insofern, dass bei der geplanten Akte immer von zentralen Lösungen derzeit gesprochen wird. Und es kann keiner sicher sagen, ob diese Lösungen alle hundertprozentig sicher sind.
Die Gesundheitskarte der Patienten soll der Zugangsschlüssel zum zentralen Speicher sein. Über sogenannte Konnektoren, die dann für alle Praxen Pflicht sind. Die Patientendaten sollen zentral gespeichert werden. Und zwar von einigen privaten Betreibern, sogenannten Konsortien.
Die Frage ist natürlich auch, warum es Konsortien sind und nicht vielleicht die öffentliche Hand, vielleicht Hochschulen, große Krankenhäuser, unabhängige Beteiligte und nicht vielleicht irgendwann sogar Shareholder-getriebene Unternehmen.
In anderen Ländern gibt es elektronische Patientenakten schon. Doch immer wieder kommt es zu Datenpannen. Patientendaten sind viel wert, werden übers Darknet verkauft. In den USA war schon jeder Zehnte von Datenverlust betroffen. Der IT-Sicherheitsexperte Martin Tschirsig fürchtet bei einer zentralen Speicherung nicht nur Hackerangriffe von außen, sondern auch Datenattacken von innen. Genau das ist vor wenigen Tagen in Singapur passiert. Von einer zentralen Datenbank gelangten die Namen von 14.000 HIV-Patienten an die Öffentlichkeit.
Die meisten Angriffe kommen von innen, sie haben schon Zugang zu den Daten. Sie sind beispielsweise bei einem Arzt beschäftigt oder in einem Krankenhaus oder beim Anbieter einer solchen elektronischen Patientenakte. Und vor denen müsste man die Daten genauso schützen oder insbesondere schützen, nicht nur vor dem Angreifer von außen.
In Deutschland soll es für die Daten zwar innerhalb des Systems hohe Sicherheitsvorkehrungen geben, doch reicht das? Schließlich werden hier Patientendaten erstmals digital gebündelt. Der Münchner Psychiater Andreas Meissner hat mit Kollegen Politiker eingeladen, will ihnen ihre Bedenken mitteilen. Die Ärzte dort haben eine Art Manifest gegen die elektronische Patientenakte gestartet.
Und wenn da mal was schief geht, dann sind die Daten einfach im Netz und das sehr, sehr lange, ewig lang im Grunde. Ja. Wenn jetzt das Online-Banking-Konto gehackt wird oder die Mail-Adresse, gut, dann macht man ein neues Passwort oder setzt das irgendwie neu auf und dann ist das geregelt. Aber diese Daten, die hat man sein Leben lang und die sind dann drin.
Wir hätten gerne den Bundesgesundheitsminister gefragt, was er zur Kritik an seinem Vorhaben sagt. Doch sein Haus lehnt ein Interview ab. Hier hält man diese Patientenakte für sicher. Schließlich, Zitat, müssen die technischen Lösungen der Anbieter nach den Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit sicherheitszertifiziert sein. Auch die Grünen sehen Spahns Pläne zur elektronischen Patientenakte skeptisch, obwohl sie die Grundidee unterstützen.
Nun wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, jetzt soll es ganz, ganz flott gehen, damit wir international überhaupt Anschluss halten können. Und dabei habe ich natürlich die große Sorge, dass dann die Sorgfalt auf der Strecke bleibt.
Die Große Koalition plant außerdem, dass die Patienten ihre elektronische Akte übers Handy einsehen können, wie bei einer App. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht hier großes Potenzial.
Wenn Sie zum Beispiel auf einer Diabetes, also App, Ihre Patientendaten haben und Sie machen jetzt in der letzten Zeit etwas mehr Sport und ernähren sich also besser, dann können Sie auf der App genau den Verlauf sehen. Dann können Sie sehen, also ich habe mehr Sport gemacht, jetzt sind die Blutwerte besser geworden und das motiviert die Menschen.
Doch nicht nur für Patienten könnten solche Daten interessant sein. Martin Tschirsig hält den Zugang mit dem Smartphone für ein zu großes Risiko. Erst im Dezember hat er vor dem Chaos Computer Club gezeigt, wie einfach er Gesundheits-Apps knacken konnte. Auch Vivi, die derzeit von Krankenkassen angeboten wird.
Der Patient hat sein Smartphone, hat da verschiedene Röntgenbilder, Diagnosen, Berichte und möchte die seinem neuen Arzt senden. Ich schicke die in die Cloud. Vivi erzeugt dann eine Session. Das ist eine fünfstellige Session-ID, bestehend aus Kleinbuchstaben. Einige haben es schon erfasst, ich sehe.
Wenn ich diese fünf Kleinbuchstaben kenne, dann kann ich auf die Dokumente zugreifen. Es war jetzt aber möglich, innerhalb eines Tages alle möglichen Kombinationen aus fünf Kleinbuchstaben einmal durchzulaufen. Dann konnte ich Metadaten einsehen von diesen Dokumenten, beispielsweise der Name des Arztes, der Name des Versicherten, das Alter, Versichertennummer. Zu welcher Fachrichtung sind sie gegangen?
Laut Vivi-Betreibern sind diese Angriffsszenarien nicht mehr durchführbar. Und kein
jetzt kommt der vielbesagte Versuch vom Chaos Computer Club, der uns zeigt,
dass es Datenlecks gibt, die werden dann auch geschlossen. Klar, da kommt allein schon der öffentliche Druck zum Spiel, ins Spiel. Nur auf der anderen Seite würde mich mal interessieren, wie ist es denn jetzt? Also jetzt liegen irgendwo bei Kliniken Akten rum. Sind die besser gesichert? Also wenn man die Gesamtschau macht. Aber wie gesagt, ich kann mich halt auch nicht dem negativen Tenor dieser Beiträge verschließen. Deswegen kommt jetzt nochmal der Chaos Computer Club mit dem Datenleck in der Patientenakte.
Sollte der Vertraute des Patienten sein. Doch künftig können all die Leiden und Befunde eines Kranken nicht mehr nur dem Arzt, sondern auch der digitalen Welt anvertraut werden. Die elektronische Gesundheitskarte, die jeder gesetzliche Versicherte hat, soll in einem Jahr erweitert werden. Sie kann dann als Patientenakte, als Krankentagebuch und vieles mehr genutzt werden. Zugang zu den Daten sollen eigentlich, stets mit Zustimmung der Patienten, nur Praxen, Kliniken und Krankenkassen haben. Doch Sicherheitsexperten des Chaos Computer Clubs haben herausgefunden, dass so ziemlich jeder an die Daten herankommen könnte. Michael Stempfle.
Eine Diagnose an der Oberfläche und doch ein tiefer Blick in den Patienten. Mögliche Erkrankungen der Zukunft können erahnt werden. Kein Wunder, dass das Interesse an diesen Daten gigantisch ist.
Interesse haben daran Leute, die zum Beispiel Versicherungen beraten oder die Kredite vergeben möchten, die das Risiko für ihr Klientel einschätzen möchten und die damit vielleicht verhindern möchten, dass Leute mit schlechten Gesundheitsdaten Kredite oder Versicherungen bekommen.
Seit Jahren warnen die IT-Experten des Chaos Computer Clubs vor solchen Risiken. Und doch will Gesundheitsminister Spahn die bisherigen Daten in ein elektronisches Gesundheitsnetzwerk einbauen. Die Vision ab 2021, alles soll digital vorliegen, schnell ausgetauscht werden können.
Röntgenbilder, Arztberichte, Allergien, ebenso Blutwerte, Medikamente, Impfungen und Vorbehandlungen.
So sollen Ärzte künftig schnell auf Patientendaten zugreifen können, mit Hilfe eines sogenannten Praxisausweises.
Der Praxisausweis ist für die Arztpraxis der Zugang zur Gesundheitsinfrastruktur. Damit können in Zukunft elektronische Patientenakten und andere Gesundheitsdaten ausgelesen werden.
Recherchen von NDR und Spiegel sowie vom Chaos Computer Club haben ergeben, auch Unbefugte können an so einen Praxisausweis rankommen, ihn quasi im Internet bestellen.
Man braucht dazu nur Daten, die frei verfügbar sind. Dazu gehören die Daten, die Ärzte auf ihren Rezepten und Überweisungen ausstellen. Dazu noch das Geburtsdatum des Arztes.
Zuständig für die Vergabe der Praxisausweise die kassenärztlichen Vereinigungen. Das Ungewöhnliche, hier kontrolliert offenbar niemand, an wen die Praxisausweise geschickt werden, ob an einen Arzt oder an einen Unbefugten.
Ich bin dem Chaos Computer Club dankbar, dass er auf diese Schwäche im Ausgabe des Kartenausgabe aufmerksam gemacht hat. Gleichwohl muss man sagen, dass ich eine Gefahr im Moment für die Patientendaten nicht sehe.
Im Moment, aber auch nur, weil derzeit noch keine Behandlungsdaten digital abrufbar sind. Doch die Zeit drängt. Vor allem für das Unternehmen Gematik, das für die Sicherheit im Gesundheitsnetzwerk zuständig ist. Wie soll es Unbefugte raushalten?
Ja, das ist tatsächlich fast das Schlimmste, was passieren könnte. Wir müssen uns in der Telematikinfrastruktur darauf verlassen, dass jeder sicher identifiziert ist, dass jeder von jedem weiß, mit wem er da wirklich redet.
Wer schaut ab 2021 tief in die Patienten? Also dann, wenn die Digitalisierung des Gesundheitswesens Realität sein soll. Die Sorge, es könnten nicht nur Ärzte sein, sondern auch die, die das System missbrauchen wollen.
Ja, was soll ich machen? Ich kann auch nur berichten, was ist. Also wir haben einen sehr negativen Medientenor zur digitalen Patientenakte. Andere Nationen haben das auch schon. Die ersten Big-Data-Anwendungen laufen, meine Erkenntnis auch schon. Also wo man irgendwie Diabetesdaten auswertet und sich dann eben zu besseren Optimas in der Behandlung kommt. Aber wie gesagt, in Deutschland ist der Tenor eben kritisch. Wir haben hier viel mit Datenschutzproblemen zu tun.
Ja, ich podcaste jetzt bekanntermaßen über die Zukunftsmobilisten und hatte jetzt auch im Frühjahr ein Interview mit dem Wirtschaftsminister von Brandenburg. Und da ist mir dieses alte Lied und auch sehr geiles Lied von Reinhard Gräber eingefallen, Brandenburg. Er hat ja mal Ende der Nullerjahre so eine Hymne, ein Hymnen über die Ostbundesländer veröffentlicht und unter anderem auch in Brandenburg, nimm die Essen mit. Wenn man Bisamratten im Freibad sieht, ist man schon im Naturschutzgebiet. Grüße an Brandenburg. Das ist heute nicht mehr so anders. Heute wird es die Herzkammer der modernen Automobilität. Und deswegen ist Reinhard Krebe mit Brandenburg auf der Liste. Ich kann es auch nur empfehlen, sich mal die gesamten Hymnen an durchzuhören. Und dann noch mal ein kleines Feature, die mag ich auch sehr, die Höchste Eisenbahn, eine schöne kleine Indie-Band aus Berlin. Glaube ich, sind sie, ist auch mit einem Italiener, aber mir ist der Name gerade entfallen, der ist auch relativ nett. Ist auch auf der Liste, kann man sich gern mal antun. Bis dann. Tschüss.
Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Mir hat Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt@elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!